Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 29. August 2024. Die Welt ist interessant und siehe, die Welt ist nicht verdammt. Nie verzagen, nie verzweifeln. Und auch in dieser Sendung, das verspreche ich Ihnen, gibt's eine Reihe von sehr erfreulichen Nachrichten, so dass wir unserem Motto nachleben können. Nach Weltwoche Daily fühlen Sie sich nach dem Anschauen von Weltwoche Daily, fühlen Sie sich garantiert besser als vorher. Selbst dann, wenn wir in die Abgründe des Menschlichen und der Verirrungen abtauchen. Aber in dieser Ausgabe wird das nicht ganz so heftig. Im Gegenteil, wir haben ein paar Lichtblicke hier festzuhalten. Ich beginne mit einem persönlichen Lichtblick, den ich gestern Abend erleben durfte, und zwar in Zürich. Da hat Georges Kern, der Chef der Uhrenfirma Breitling, ein sogenanntes Pop-up-Museum am Rennweg eröffnet, also ein Museum, das für eine bestimmte, für eine begrenzte Zeitdauer laufen wird, und zwar 8 Monate, glaube ich, gestern ist es losgegangen, eine Hymne, eine Würdigung auf die 140-jährige Geschichte der Schweizer Uhrenfirma Breitling mit ihrem legendären Impresario Willy Breitling, der da auch des Langen und Breiten abgefeiert wird, selbstverständlich und zu Recht. Und es ist für mich immer wieder ein Wunder zu sehen, jetzt Breitling als Beispiel natürlich auch für andere Firmen, wir haben eine ganze Reihe davon in der Schweiz, das ist ein Wunder, ein Wirtschaftswunder, ein Industriewunder, die schweizerische Uhrenindustrie, eine Art Hollywood des Industriellen in unserem Land, Produkte, die weltweit ausstrahlen, mit höchster Akribie gebaut werden, kleinste Teile haben, präzis, genau durchkalkuliert, sozusagen das Inbild der rechnerischen Daseinsbewältigung, wie sie uns Schweizern gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde, weil wir ja ein von Natur aus armes Land sind. Also da gäbe es sehr, sehr viel zu sagen über die Verwandtschaft zwischen der Uhrenindustrie und der Schweiz, aber da spielt eben dann auch immer noch das glamouröse Moment hinein. Und wenn Sie gerade die Geschichte der Firma Breitling nehmen, dann sehen Sie eine ganze Menge davon. Zum Beispiel berühmte Schauspieler, berühmte Musiker wie Miles Davis haben Breitling-Uhren getragen. Oder eben Sean Connery, der auch identifiziert wird mit Omega als James Bond, selbstverständlich. Omega, auch eine dieser ganz legendären Schweizer Marken. Vergessen wir nicht Rolex, Patek Philippe und so weiter und so weiter. Es gibt wirklich eine Fülle, fast eine Überfülle von solchen imponierenden Marken. Dann die Verbindung zur Raumfahrtindustrie, zur Luftfahrtindustrie von Breitling mit Uhren, in denen die so gewissermaßen mechanische Kalkulatoren waren. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Und heute wird diese Firma von Georges Kern in die Zukunft geführt und mit ihm zusammen arbeiten ja auch Investoren der ruhmreichen Partners Group in Zug. Das ist ja auch so ein Finanzwunder aus der Schweiz, gegründet vor einigen Jahrzehnten mit wirklich überstrahlendem Erfolg. Und ich glaube, wir sind uns in der Schweiz generell viel zu wenig bewusst, was wir da an unglaublich tüchtigen Unternehmen haben, von denen profitieren wir nämlich alle, zum Beispiel Sie, wenn Sie jetzt so ein Breitling-Museum sich anschauen gehen, auf 2 Stockwerken, sehr schön gemacht, das kann bei einem Spaziergang oder bei einem Einkauf in Zürich so gewissermaßen im Vorbeigehen noch erlebt werden. Wir sind uns zu wenig bewusst, was wir da an Wirtschaft in der Schweiz haben, und auch gerade im Journalismus, ich habe es oft erlebt, da hat man so diese abfällige Mentalität, ja, sich immer auch wieder an der Wirtschaft die Schuhe abzuputzen. Nein, das machen wir hier nicht. Wir sind sozusagen eine tägliche Hymne auf all jene, die in unserer Wirtschaft am Wohlstand arbeiten. Wenn man nichts macht, dann sinkt man herab. Aufsteigen, da muss man sich bemühen, da muss man sich anstrengen. Und es sind so viele Menschen in der Schweiz, die sich täglich anstrengen. Unternehmer, Manager, Angestellte, Teilzeitleute, alle, die da an diesem Wertschöpfungsprozess mitarbeiten, die muss man loben. Und ja, ich lobe auch mal unsere Staatsangestellten, wenn wir schon dabei sind. Denn es braucht natürlich auch einen Staat, der hier die Rahmenbedingungen setzt, damit die Unternehmen blühen können. Und bitte verzeihen Sie es mir, wenn Sie in der Verwaltung arbeiten oder in der Politik. Der Staat ist nun einmal das mächtigste Monopol in der Schweiz. Und das müssen wir auch immer wieder kritisieren, damit der Staat aus besten Absichten selbstverständlich nicht überbordet. Also, nach diesen überschwänglichen Lobeshymnen steigen wir jetzt in die Nachrichten ein, beziehungsweise in noch ein paar verschiedene Mitteilungen, die ich hier zu überbringen habe. Die Schweiz soll EU-Recht übernehmen, heißt es ja immer wieder. Wir sollen da quasi kompatibel werden, anschlussfähig mit der Europäischen Union, als ob wir das gar nicht wären. Wir übernehmen ja auch EU-Recht, sofern es uns sinnvoll erscheint. Aber wir entscheiden selber darüber, und das ist ja die Krux dieser institutionellen Verträge, dass sie die Entscheidung, welches Recht wir übernehmen wollen, den Schweizern wegnehmen möchten und nach Brüssel übertragen, dass also die EU entscheidet, welches EU-Recht wir übernehmen sollen, und das ist nicht richtig. Jetzt aber, und da schreibt mir ein Zuschauer dieser Sendung, der andere, er schreibt mir, aus Deutschland vernehmen wir, wir müssen EU-Recht aussetzen. Der frühere Minister Jens Spahn, ich zitiere, wir müssen raus aus dieser Situation, dass wir durch internationales europäisches Regelwerk im Grunde schon fast kafkaesk uns selbst völlig gefesselt haben. Jens Spahn, Vizefraktionschef der Union im Bundestag. Das ist eine hochinteressante Aussage, meine Damen und Herren. Während Schweizer Politiker in dieses kafkaeske Regelwerk regelrecht hineindrängen, mahnt, fordert, fast verzweifelt Jens Spahn, die Bundesrepublik Deutschland solle sich aus diesem EU-Regelwerk befreien. Ich bezweifle, dass das in Bern in den Wandelgängen und den geschlossenen Abteilungen unseres Bundeshauses gehört wird. Dann schreibt mir Heinz, er erwähnt, dass ich ChatGPT gefragt habe, ob Putin und nur Putin allein verantwortlich sei für den Ukraine-Krieg. Ich habe es Ihnen erzählt, ChatGPT, sozusagen ein Putin-Versteher, künstliche Intelligenz, eine Putin-Versteher, künstliche Intelligenz, hat gesagt, nein, das sei nicht so, es gäbe auch andere Schuldige an diesem Krieg. Jetzt hat der Heinz, ich nehme an, er ist etwas kritisch gegenüber meinen Sichtweisen, die ich hier einstreue, schreibt hier, er habe gefragt, ist Roger Köppel ein Putin-Versteher? Das habe er bei der ChatGPT gefragt und die hätten geschrieben, Roger Köppel ist ein prominentes Mitglied eines Putin-Verstehers und ein Putin-Versteher ist eine Person, welche die Taten von Wladimir Putin rechtfertigt. Ja, die Rechtfertigungslehre, meine Damen und Herren, ein großes theologisches Thema. Und ist eigentlich Verstehen gleichbedeutend mit Rechtfertigen? Und da würde ich mir doch erlauben, das Orakel von ChatGPT etwas in Zweifel zu ziehen, beziehungsweise da ein paar kritische Bemerkungen zu machen. Verstehen und Rechtfertigen ist eben nicht das Gleiche. Verstehen, zwischen Verstehen und Rechtfertigen verläuft eine dünne Linie. Jetzt würde ich nicht ausschließen, dass ich auch schon Taten von Wladimir Putin gerechtfertigt hätte, aber sicherlich nur solche, die mir als rechtfertigungswert erscheinen würden. Und das sind sicherlich nicht alle. Aber Sie sehen, wie eben Begriffe heutzutage unter Verdacht geraten. Und das Verstehen kommt zu Unrecht unter Verdacht, meine Damen und Herren. Ich bekenne, ich bin für das Verstehen und ich möchte eigentlich ein Allesversteher sein. Ich möchte auch ein Bidenversteher sein, ein Putin-Versteher, ein Trump-Versteher und auch ein Köppel-Versteher, ein Selbstversteher, meine Damen und Herren. Das sind ganz wichtige Aspekte philosophischer Natur, in die wir uns jetzt leider nicht weiter hineinbegeben können. Heute die nächste, wir kommen von einer guten Nachricht zur nächsten, meine Damen und Herren. Und die beste Nachricht ist natürlich die neue Weltwoche, die heute erscheint. Hier in gedruckter Form, wunderbar, also auf diesem Papier, Perlenpapier, schweizerischer Druck. Ich weise darauf hin, denn der Grosskonzern Tamedia, der sich ja immer dermaßen sozial gibt in seiner redaktionellen Berichterstattung, wütet nun also mit kapitalistischer Brachialität, mit Brachialgewalt gegen die eigenen Angestellten. Fast 20% der Belegschaft wird entlassen. Und wir haben auch Druckereien, die geschlossen werden und so weiter. Und wir sind ja auch noch so ein Produkt, das auf Druck setzt, auf Schweizer Druck hier mit eben diesem sehr schönen Papier, das wir da während der Corona-Zeit im Sinne einer Vorwärtsstrategie in umfassendem Sinne angeschafft haben. Also die Weltwoche, heute erscheint sie neu, übrigens mit ihrer Beilage Weltwoche Grün von Beat Gigi, gewissermaßen eine Wissenschaftsbeilage der Weltwoche, in der aus liberaler Sicht vor allem auch Umweltfragen behandelt werden. In dieser Ausgabe das Thema Biodiversität, das uns beschäftigt. Aufgrund der Volksabstimmung gibt es diese Biodiversitätsinitiative. Und hier haben wir einen sehr interessanten Artikel eines Biologen. Und zwar ist das Marcel Züger. Keine Krise in Sicht. Wie steht es um die Biodiversität in der Schweiz? Naturschützer schlagen Alarm. Schaut man sich jedoch genauer um, zeigt sich eine beeindruckende Entwicklung der Artenvielfalt. Und was mir an Grün besonders gefällt, hier gibt es also Rubriken, die heißen «Die Welt geht doch nicht unter, vier gute Nachrichten» oder «Überlebensstrategien, nebeltrinkender Käfer» von Herbert Cerutti, einem der ja meist ausgezeichneten Wissenschaftsjournalisten unseres Landes. Dann auch ein toller Mann, der in den Medien Präsenz markiert in Umweltfragen, das ist Axel Bojanowski von der Welt. Deutschland ist das vielleicht dümmste Land in der Klimadebatte. Großes Interview mit ihm. Ablasshandel wie in dunklen Zeiten. Da geht es um CO2-Handel. Und der frühere Professor für Volkswirtschaft an der Uni Zürich, Peter Zweifel, wo Karl Marx falsch lag, auch in Umweltfragen. Also wenn Sie sich aus liberaler Sicht für solche Themen interessieren, Weltwoche Grün ist Ihr Ding, gewissermaßen. Journalismus ist Krieg. In der Dschungelvilla von Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald. Daniel Rieser und Tomo Muschonico haben den legendären Reporter, möchte man sagen, und Investigativjournalisten besucht in Rio de Janeiro, wo er in einem imposanten Anwesen lebt. Der Glenn Greenwald ist ein prominenter Kritiker der amerikanischen Regierungen. Er ist ein Mann, der auch die ganze Thematik Edward Snowden, dieser Whistleblower, Sie erinnern sich, das ins Rollen gebracht hat. Er hat in Brasilien letztlich maßgebliche Recherchen gemacht gegen den damaligen Präsidenten Bolsonaro. Jetzt allerdings richten sich seine Recherchen gegen den Richter, der Bolsonaro zu Fall gebracht hat. Sicherlich ein interessanter Mann, eine hochfaszinierende Persönlichkeit der internationalen Publizistik. Und die Weltwoche geht ja in die Welt hinaus. Und wir versuchen ja im klassischen journalistischen Stil auch diese Reportertätigkeit immer wieder hier einzufangen. Nicht diese Überfliegerthesen, wie ich sie da in meinen Leitartikeln zwangsläufig mache. Wobei ich gehe auch gelegentlich in die Welt hinaus, nach Kiew oder nach Moskau, wie Sie gesehen haben. Bald übrigens auch etwas nach Asien wieder. War ja kürzlich in Vietnam. Also immer wieder rausgehen, interessante Leute treffen, um hier die Welt in die Weltwoche hineinzubringen. Bardo Deneuve Fonda, Roger Vadims Leben mit den schönsten Frauen der Welt, am Herzkreuzzug gegen die Neutralität, SP-Nationalrat Alain Fride macht sich Luft, Urs Gehriger hat Melonis Lager in Albanien besucht, das sind neue Akzente in der Asylpolitik. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit Solingen, ich fordere da heroische Gelassenheit im Umgang mit diesen Verbrechen, also jetzt nicht durchdrehen. Natürlich ist das schlimm, natürlich sind das Abgründe. Es sind die Abgründe unserer eigenen falschen Politik, in die wir hineinstarren, und bilden wir uns in der Schweiz ja nicht ein, das könnte bei uns nicht passieren. Wir haben proportional gesehen an der Bevölkerung mehr potenzielle Islamisten hier ins Land geholt als Deutschland. Also diese Massenzuwanderung, unter der jetzt Deutschland so akut zu leiden scheint, die gibt es in der Schweiz schon längst, und sie ist hier gewissermaßen behördlich geduldet bzw. provoziert. Der frühere SP-Bundesrat Moritz Leuenberger mit einem sehr schönen Text, mit einem sehr schönen Interview zum Sinn des Lebens und, also wir haben Tatwaffe Messer, also das nochmal im Komplex Solingen, Erfolgsmodell Schule, eine sehr breite Palette von Themen. Dann die Meldung des Tages, die für mich herausragt, heute Morgen im Blick aufgeschrieben, Italiener fror seine Mutter ein, die Abgründe des europäisch-italienischen Sozialstaats. Die betagte Frau, 78, war schon seit mindestens 2 Jahren tot. Vermutlich ist sie während der Corona-Pandemie eines natürlichen Todes gestorben. Nun hat der Sohn, der 54-Jährige, hat die Verstorbene eingefroren. Und warum hat er das gemacht? Um ihre Rente weiter zu kassieren. Also das ist sozusagen für mich das morbide Sinnbild des Sozialstaats in Italien, in Europa. Sohn friert tote Mutter ein, um deren Rente zu kassieren. Da haben sie sozusagen auf einen Blick den ganzen Wahnsinn unserer sozialstaatlichen Entwicklung. Und der Sozialstaat, ich bin kein Gegner des Sozialstaats, ist eine große Errungenschaft, aber eben, wenn dann solche Sachen möglich sind, dann ist endgültig der Moment gekommen, wo man sich ein paar Gedanken machen muss. Bundesrat will das Verbot für den Bau neuer AKW kippen. Albert Rösti von der SVP habe sich da durchgesetzt in der gestrigen Bundesratssitzung. Das ist schon eine epochale Weichenstellung, die allerdings, und das muss man in der Schweiz immer wieder herausstreichen, provoziert bzw. verursacht wurde durch die Familie Eggerter. Die Familie Eggerter, die Physiker- und Unternehmerfamilie Eggerter, die hat mit ihrer Initiative hier, dass die Kernkraft wieder nach vorne zu bringen, sie hat diesen Entscheid letztlich provoziert, dass der Bundesrat sagt, nein, wir bringen hier einen Gegenvorschlag, aber wir möchten dieses unsinnige Verbot von Kernkraftwerken, das möchten wir aufheben im Sinne einer realitätstauglichen Energiepolitik. Also hier kann man sagen, bravo, da hat unser Bundesrat, beweist sehr Weitsicht, und ich muss sagen, Albert Rösti, den ich ja auch schon kritisiert habe als Pöstchenjäger, kurz vor seiner Wahl in den Bundesrat, er verdient Respekt für diesen Entscheid, den er da möglich machen konnte mit seiner, nehme ich mal an, auch konzilianten, überzeugenden Art. Bravo, der Mitte-Präsident Gerhard Pfister, der für mich seinen bürgerlichen Kompass, den er einmal hatte, weitgehend verloren zu haben scheint. Leider. Er ist nämlich ein sehr intelligenter Mann und ich unterhalte mich sehr, sehr gern mit ihm, diskutiere gern mit ihm. Ist ja mein persönlicher Eindruck, an sich nicht ein allgemeingültiger Maßstab, aber subjektiv gesehen, ich schätze ihn, auch wenn er in verschiedenen Fragen ganz anderer Meinung ist als ich. Doch hier, ja, auch er, meine, seine Partei war die Kernkraftpartei schlechthin, dann ist sie von einem Tag auf den anderen umgekippt und jetzt ist er schon wieder bei den Kritikern dieses Entscheids der Kernkraft. Also da sehe ich nicht, wo eigentlich der Gerhard Pfister noch seinen politischen Schwerpunkt hat. Klimaurteil in Straßburg, auch da der Bundesrat, ich muss sagen, das sind bemerkenswerte Akzente. Im Grunde hat der Bundesrat in einem Kommuniqué gestern gesagt, wir ignorieren Straßburg. Dieses Urteil geht uns zu weit. Das ist nicht mehr Anwendung von Gesetz, sondern das ist sozusagen die Neuschaffung von Gesetz. Richter als Gesetzgeber, dabei müssten die Richter das Gesetz auslegen. Der Tagesanzeiger hat das nicht so klar erkannt, aber in der NZZ ist das deutlich herausgestrichen worden. Die Westschweizer Kantone kritisieren scharf das Verlagshaus Tamedia, eben das die sozialen Zeitungen, die linken Zeitungen und die kapitalistische Besitzerfamilie, die hungrige Familie, da muss eben sehr viel Rendite erzielt werden und deshalb werden da Menschen entlassen auf die Straße gestellt. Bundesbern ignoriert Straßburg, ich habe darüber gesprochen, große Berichterstattung. Und in der NZZ muss ich immer wieder schmunzeln, es vergeht kein Tag, ohne den ich immer wieder die angebliche Notwendigkeit einer verstärkten Annäherung der Schweiz an die NATO gepredigt wird. Hier wieder, die Friedenstaube hat Hochkonjunktur. Links- und Rechtspopulisten setzen sich vermeintlich für den Frieden ein. Dabei gefährden sie die Sicherheit. Also wer sich heute für den Frieden einsetzt, setzt sich nur vermeintlich für den Frieden ein. Denn für den Frieden, richtig, setzt sich nur die NZZ ein, indem sie immer mehr Krieg fordert, immer mehr Waffen und immer mehr NATO. Ich finde das wunderbar, man muss fast schmunzeln. Aber dieser Wahrheitsanspruch, der da erhoben wird, fast schon wieder bewundernswert. In früheren Jahren, glaube ich, war ich auch so. Da habe ich auch zum Teil diese apodiktischen Wortmeldungen hier, hätte ich die gemacht, wenn es diese Sendung schon gegeben hätte. Das würde man mir heute natürlich um die Ohren schlagen, zu Unrecht. Denn es ist ja nicht verboten, sich auch weiterzuentwickeln und etwas zu lernen. Also, verstehen ist nicht gleich rechtfertigen. Die Schweiz muss aufpassen bei der Übernahme von EU-Recht und vor allem sollten Sie sich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren, falls Sie das noch nicht getan haben. Ich sage auf Wiedersehen für den Moment, aber gleich geht's weiter mit der internationalen Ausgabe. Danke vielmals.